In den 70er Jahren gab es anscheinend wohl irgendwie einen Boom von Freizeitattraktionen und Freizeitparks, gerade in Deutschland. Und so viele Freizeitparks feiern jetzt so in den Jahren, jetzt so 2024 plus minus 2 Jahren, ihr großes 50-jähriges Jubiläum. So auch den Park, den ich hier persönlich besuchen durfte und vor Ort mal wieder ein Interview geführt habe. Und bevor ich jetzt genau da einsteige, worum es geht und wer da alles sitzt, möchte ich nochmal ein ganz großes Danke ausrichten, und zwar einmal an Jakob Pohle. Er ist nämlich ein dualer Student dort, der als Mensch mit Leidenschaft für die Branche tatsächlich da im Rastiland jetzt gelandet ist und parallel studiert und er das super eingefädelt hat. Also Jakob, an dieser Stelle nochmal ein ganz fettes Danke auch für deine Gastfreundschaft an dem Tag. Und das Rastiland feiert seinen 50-jährigen Geburtstag letztes Jahr 2023 und an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, im Park selbst, da hat er dann seinen 51. Geburtstag gefeiert. Zusammen saßen wir dann also in der Dino World, das sind die beiden Indoor-Bereiche oder die beiden Indoor-Hallen, die der Park besitzt, und dort habe ich mich dann mit dem Geschäftsführer Steffen Ratzke unterhalten. Und wer ich übrigens bin, ich bin Stefan Burian, ich darf euch herzlich willkommen heißen hier zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich bin Podcaster und Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und wenn ihr mehr von diesen Folgen hier erfahren möchtet, beziehungsweise natürlich am Laufenden halten bleiben wollt, ihr wisst, was ich meine, ich weiß auch nicht, warum ich mich genau an diesen Stellen immer verhaspel, dann könnt ihr mich gerne auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen Podcast-Plattformen gerne abonnieren. Könnt auch gerne die Glocke aktivieren und dann kriegt ihr direkt eine Push-Nachricht auf euer Endgerät, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Und ich würde mich natürlich auch ganz doll darüber freuen, wenn ihr diese Folge kommentiert oder auch bewertet, damit ich weiß, ob es euch da draußen gefallen hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Es ist jetzt 15 Jahre her, oder 10 Jahre, ich weiß es wirklich gar nicht mehr so genau, aber wir haben jetzt 2024, jetzt muss ich nochmal nachdenken, und es ist der 22. Juli, es ist ein Geburtstag heute, und es ist der 51. Geburtstag eines Freizeitparks, in dem wir heute sitzen, beziehungsweise wir sitzen aktuell in einer Indoor-Halle, in einem Indoor-Spielteil des Parks, nämlich das ist das Rastiland. 51 Jahre feiert der Park heute genau, und wir wollen uns die Geschichte vom Park ein bisschen genauer anschauen und wollen auch ein bisschen mehr über den Park erfahren, denn ich finde, es gibt so viele tolle, und nehmen Sie es jetzt nicht irgendwie böse oder so, aber so viele wirre Parks in Deutschland, die ich einfach wegen ihrer Individualität zu schätzen weiß. Und deswegen schauen wir uns das Rastiland mit seinem Wesen an. Und dafür haben wir heute hier den Geschäftsführer vom Park, Herrn Ratzke. Hallo, Herr Ratzke.
Ja, hallo.
Schön, dass wir hier sein dürfen. Und Herr Ratzke, für die Leute, die Sie da draußen nicht kennen, können Sie sich einmal bitte ganz kurz vorstellen, was genau machen Sie hier, wer sind Sie und vor allem Dingen, wie sind Sie hier gelandet?
Ja, also der Park ist vor 51 Jahren von meinem Vater gegründet worden, gemeinsam mit einem Teilhaber seiner Zeit. Und ich bin seit Anfang der 90er Jahre im Park, erst in unterschiedlichen Funktionen und jetzt schon sehr lange als Geschäftsführer.
Das heißt also, Sie haben hier ein Familienunternehmen. Das heißt, Sie haben auch als Familie den Park damals gegründet und Sie sind jetzt quasi dann die nächste Generation, die übernimmt.
Richtig.
Wie sieht denn so Ihr normaler Arbeitstag hier aus?
Ja, das beginnt in aller Regel, wenn ich den heutigen Tag zum Beispiel nehme, beginnt damit, dass es morgens erstmal eine Besprechung gibt, bei der Werkstatt statt, was zu machen ist, was eventuell vom letzten Tag noch zu reparieren ist, was zu warten ist, was da alles ansteht, ein bisschen die Personaleinteilung, was das Wartungspersonal angeht. Und dann später kommt dann die Einteilung der ersten Mitarbeiter, die dann kommen, wenn der Fahrbetrieb dann aufgenommen wird. Und dann sind das einfach immer so Tätigkeiten, die so, alles, was dann gerade anliegt. Es geht, wenn es um Werbung geht, ob irgendwie Werbung geschaltet werden soll oder irgendwie Gespräche mit Partnern, auch im Bereich Werbung oder mit Lieferanten. Es wird schon über Verträge für die nächste oder übernächste Saison gesprochen. Wir sind in Verhandlungen wegen neuer Attraktionen für das nächste und übernächste Jahr. Mhm. Und solche Dinge, ne? Das ist jeden Tag immer etwas anderes, das ist sehr abwechslungsreich.
Ich glaube, deswegen arbeiten wir auch alle in dieser Branche. Es gibt immer was Neues zu tun.
Das ist so.
Aber erzählen Sie mal ein bisschen was zu der Geschichte, weil jetzt haben wir diese 51 heute hier dick im Raume stehen.
Ja.
Wie ist der Park entstanden und was mich viel mehr interessiert ist, warum ist der Park so, wie er ist? Also die Lage ist ja sehr einmalig, auch mit der Tunneldurchfahrt. Mhm. Das ist ja, also wenn ich mir Parks so vorstelle in Deutschland, fällt mir sofort das Rastiland ein, weil diese Durchfahrt prägt sich einfach ein. Die Gebäude, also alles ist ja hier super einzigartig.
Ja, das stimmt. Ja gut, wenn man weit eben zurückgeht bis in die Gründungszeit, das ist so gewesen. Meine Eltern haben in einem Nachbarort, sage ich mal so 10 Kilometer ungefähr entfernt, ein Architekturbüro gehabt und eine Kiesgrube und ein Betonwerk. Und in den 70er Jahren, da hatte die Bauwirtschaft auch so eine gewisse Schwächephase und mein Vater hat ein zweites Standbein gesucht. Und das war ja damals so die Phase, wo so die ersten Parks entstanden waren und die ersten Parks entstanden sind. Und da hat er gemeint, eben so ein Freizeitpark, so eine Einrichtung in der Richtung, er hat da schon relativ feste Vorstellungen zu dem Zeitpunkt. Das wäre eben geeignet. Was ihm eben fehlte, war ein Grundstück. Und eben entsprechender Standort. Und dieser, wo wir uns heute befinden, das war eine ausgebeutete Kiesgrube, eine ziemlich chaotisch ausgebeutete Kiesgrube. Also nicht so wie bei unserer in Koppenbrügge, so sauber abgebaut, sondern mal hier gebuddelt und mal da gebuddelt. Ja. Und deswegen hat das Gelände auch diese Form und ist so eben so hügelig und so vielfältig. Und mit den Teichen eben, die stammen teilweise auch noch aus der Zeit, wo der Kies gewaschen wurde. Ja. Und diese Kiesgrube hatte dann geschlossen und einer unserer Mitarbeiter hatte gesehen, dass hier noch Silos standen und es ging darum, was wir eventuell gebrauchte Silos für unsere Kiesgrube in Koppenbrügge hier kaufen konnten. Und dann hat er gesagt, hier stehen welche auf dieser Fläche und die Kiesgrube hat hier geschlossen. Vielleicht wäre das was für uns. Und dann ist mein Vater hergefahren und hat, um sich die Silos anzugucken, und dann hat er das Gelände hier gesehen und hat gesehen, das ist eigentlich so von dem, was hier ist, bietet sich das eigentlich an dafür. Ja. Und das war natürlich so, hier stand natürlich bis auf ein paar alte Weiden, die man noch ganz unten in der Senke findet, war hier kein einziger Baum und kein Strauch. Es war also alles chaotisch. Jeder Baum, der hier steht, ist praktisch gepflanzt, bis auf 4, 5 Ausnahmen. Ja. Und es war natürlich auch eben auch ein Sandboden, also wo schwierig was zu pflanzen war. Wir hatten auch da in den 70er Jahren, gerade in der Zeit, im Eröffnungsjahr, hatten wir auch einen sehr trockenen Sommer. Es war also sehr, sehr schwierig, hier überhaupt mit Pflanzen irgendwas hinzukriegen. Und wenn man das heute sieht, wie grün das alles geworden ist, das ist schon erstaunlich, was in der Zeit passiert ist. Ja, war die nächste Frage, eine Zufahrt hier zu kriegen. Und eine Zufahrt außerhalb geschlossener Ortschaften von der Bundesstraße zu kriegen, ist sehr, sehr schwierig, wenn man kein Konzern ist, sage ich mal. Aber ich muss sagen, an unserem Straßenverkehrsamt, was hier zuständig ist, sind auch schon andere gescheitert. Auch zum McDonald's in Hessisch-Oldendorf muss man einen riesigen Umweg fahren und kann nicht direkt von der Straße fahren. Also auch die haben es auch nicht geschafft. Und es droht das ganze Projekt daran zu scheitern, dass es eigentlich gar keine Zufahrt gab. Und zwar von beiden Seiten, die Landwirte waren nicht bereit, Flächen zu verkaufen. Und so blieb nur noch die andere Seite vom Park, also gegenüberliegend sozusagen von der Bundesstraße. Und dort führte ein Tunnel durch, der eigentlich dafür diente, da floss eigentlich der Steinbach durch, dieser Bach, der hier angrenzt. Und dann ist eben die Idee entstanden, dass man eventuell eine Betondecke in diesen Tunnel einzieht und dadurch dann eine Zufahrt schafft. Mhm. Das setzte aber auch erstmal voraus, dass sich dann draußen ein Landwirt bereit fand, wenigstens diese Fläche zu verkaufen, diese kleine Fläche. Und glücklicherweise hat sich da dann jemand gefunden und dadurch war es, das war dann die einzige Zufahrtsmöglichkeit, die es eben gab.
Ja.
Und wenn sich der nicht gefunden hätte oder der nicht bereit gewesen wäre, dann gäbe es das Rastiland heute auch nicht.
Gut, das ist aber schon ein dicker Hammer direkt am Anfang, ja. Dass die Entscheidung wirklich nur daran gelegen hat.
Ja, weil mit der Behörde war nicht zu sprechen. Also eine Zufahrt zu schaffen. Wir hatten angeboten, auf einer relativ hohen Stelle der Bundesstraße, die gut einsichtig ist, auf unsere Kosten den Abbiegestreifen zu bauen. Das ist auch abgelehnt worden. Mhm. Später hat dann der Staat auf Staatskosten dann diesen Abbiegestreifen weiter hinten bei Quantow bauen müssen. Die Landwirte, die nicht, der zunächst damals nicht verkaufen wollte, der hatte dann hinterher das Problem, dass jetzt eben der Pkw-Verkehr an seinem Haus dann vorbeigelaufen ist. Mhm. Ne?
Ja.
Das war also dann nicht so günstig. Mittlerweile hat sich da vieles verändert und wir arbeiten auch daran, eine andere Zufahrt zu schaffen und sind da auch schon ziemlich weit. Es wird schon, steht schon, oder wird an einem Bebauungsplan schon gearbeitet für eine andere Zufahrt. Aber das ist jetzt, das ist Neuzeit. Wir sind ja noch bei der Geschichte.
Genau, wir sind ja noch bei der Geschichte. Sie hatten jetzt ja schon gerade gesagt, also Sie haben eine etwas untypische Geschichte für einen deutschen Freizeitpark, denn in der Regel sind es immer irgendwelche Schausteller gewesen, irgendwelche Familien, die irgendwie schon aus dem Gewerbe kommen oder für das Gewerbe gearbeitet haben. Aber da handelt es sich jetzt also um Architekten, die gesagt haben, wir wollen mal was ganz Neues machen, was ganz anderes.
Mhm. Ja.
Das ist ja schon ein dicker Schritt. Also ich meine, das ist ja auch schon klar, natürlich sowas zu bauen ist die eine Sache, aber sowas betreiben, das stelle ich mir doch dann nochmal ganz anders spannend vor, dann in so einer Familie.
Ja, das stimmt. Das war dann halt so, ich war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt, als wir dann geöffnet haben, dann im Sommer. Und gut, dann war es natürlich, waren natürlich die Wochenenden, sahen natürlich anders aus, als sie vorher ausgesehen hatten. Und mein Vater sagt, auf die Idee des Freizeitparks oder überhaupt was im Freizeitbereich zu machen, ist er ja auch gekommen, weil er so manchmal nicht recht wusste, was man mit den Kindern vielleicht am Wochenende unternehmen kann. Mhm. Dann gab es jetzt eine Möglichkeit, bloß er hatte keine Zeit mehr dazu am Wochenende.
So kann sich das verschieben.
Ja, ja. Das spielt natürlich eine Rolle dann. Und dann in der folgenden Saison habe ich dann ja natürlich als Schüler gejobbt.
Ja.
Und eigentlich die ganze Zeit über, ne, also wenn Ferien waren oder an den Wochenenden auch. Und so ist man dann da reingewachsen. Ne?
Eine Kiesgrube stelle ich mir ja nicht nur bautechnisch interessant vor. Sie haben es ja auch gerade gesagt, die Lage ist natürlich dementsprechend auch untypisch, eher also diese Hanglage. Der Park ist wirklich sehr hügelig, aber auch dadurch sehr heute schön angelegt, wie Sie gerade gesagt haben, dass alles gepflanzt werden musste. Was waren denn so, ich sag mal, neben diesen bautechnischen Sachen so die größten Herausforderungen, mit denen Sie zu kämpfen hatten, außer das Zufahrtsthema?
Ja, also ich glaube, bis auf das tatsächlich das Zufahrtsthema war das eigentlich alles relativ gut zu lösen.
Ja.
Also es ist so gewesen, an dem ersten Eröffnungstag kamen gleich 4.000 Besucher.
Wow.
Und da sind wir eigentlich ziemlich überrannt worden. Also da stand eigentlich schon klar, dass wir eben relativ schnell auch weiter ausbauen müssen, Platz schaffen müssen.
Ja.
Und auch wir hatten im ersten Jahr hatten wir ja nur so einen Imbiss und so und keine richtige Gastronomie. Das SB-Restaurant wurde dann gleich geplant und so schnell wie möglich eben umgesetzt.
Ja.
Und dann musste man natürlich über neue Fahrgeschäfte nachdenken und auch ein bisschen darüber nachdenken, dass die Kapazität höher sein musste. Und so ist ja dann so die Idee auch der Einschienenhochbahn entstanden, dann 75 dann von Mack, die eben Menschen transportiert und eine relativ hohe Kapazität hatte für die damalige Zeit. Im ersten Jahr hatten wir ja 4 Fahrgeschäfte, die Western-Eisenbahn von Firma Ile, die gibt es heute auch noch. Natürlich schon einige Motoren weiter und einige Renovierungen weiter, aber und eine erneuerte Strecke, aber
ja.
Die gibt es noch in der alten Form. Die Gogartbahn gab es damals auch schon, die gibt es heute auch noch, natürlich heute mit anderen Fahrzeugen. Damals war die Strecke gepflastert, heute ist sie betoniert, also wesentlich weniger ruckelig. Und wir hatten die Oldtimer, die gibt es auch noch, allerdings in anderer Form. Da haben wir jetzt ja diese Afrika-Foto-Safari, wo man eben auch Punkte erzielen kann, wenn man irgendwie bestimmte Tiere da fotografiert und die sich dann auch bewegen teilweise. Also es ist in die Neuzeit angepasst worden, aber ist im Grunde noch das alte Konzept. Strecke ist mal verändert worden.
Ja.
Und dann den Bootskanal. Der Bootskanal hat, damals waren da elektrobetriebene Boote drauf, mit denen man richtig lenken konnte. Die nächste Phase war dann, das Wasser anzutreiben. Dann waren die Boote in einem Rahmen drin, damit man nicht mehr eben, man konnte ja nicht mehr umdrehen und dass man auch da ankam und eben auf dem Förderband entsprechend aufgenommen werden konnte. Ja. Und daraufhin dann die nächste Veränderung im Laufe der Zeit war dann eben auf die Rundboote von Mack umzusteigen, ja, die dann auch eben vom Wasser angetrieben waren.
Ja.
Und da hatten, haben wir dann später nochmal, ich glaube, wir haben, sind, wenn ich mich nicht irre, mit 7 Booten gestartet, haben dann kurz danach nochmal 3 Boote dazu gekauft.
Also interessant, wie Sie sich so von dem kleinen Park mit ein paar Attraktionen jetzt zu dem gemausert haben, was er jetzt 51 Jahre später ist. Und direkt am Anfang schon mit 4.000 Leuten hier zu starten, ist natürlich auch ein Erfolgsgarant, klingt jetzt so nach einer Bildschlagzeile, aber es ist ja schon so ein...
Ja gut, man wusste natürlich, ob es so gut funktionieren würde. Ne? Aber dann, ja, das war natürlich dann der Antrieb. Es war ja so, wir waren ja schon, weil eben hier auch so viel zu tun war und viel auch Wege, mussten ja auch die Wege alles geschaffen werden und geschoben werden, gemacht werden, dass wir ja relativ spät in der Saison begonnen haben. Nicht? Also man hätte natürlich lieber ein bisschen früher, zeitlich im Frühjahr angefangen. Das ist ja auch alles eine finanzielle Frage. Es ging ja auch darum, so viel Geld zu verdienen, dass wir gut über den Winter kommen.
Genau.
Ne? Und Kapital haben und gewinnen und die Banken davon zu überzeugen, dass wir im nächsten Jahr eben weitere Attraktionen, ja, brauchen.
Und die Banken waren dann überzeugt, als sie gesagt haben, wir haben jetzt hier schon ganz gut ein paar Besucher.
Ja, ich sage mal so, wir haben ja immer noch dieselbe Hausbank, die wir damals hatten. Die hat zwar sich mal mit anderen zusammengeschlossen, aber es gibt sie so, gibt sie immer noch. Und
okay.
Meine Eltern waren da auch schon Kunde noch vorher mit dem anderen Betrieb. Also man kannte uns. Insofern, das war okay, natürlich von Vorteil.
Klar, dann hat man da schon so ein bisschen das Vertrauen und man weiß auch, das, ja, Geld, was man da reinsteckt, das kommt dann nachher auch wieder. Weil ich frage deswegen, weil wenn man sich jetzt hier in der Region umschaut, würde man jetzt auf Anhieb ja erstmal nicht vermuten, oh, hier ist die große Cash-Cow zu holen, weil die nächstgrößere Stadt ist jetzt, ja, also als Großstadt zu bezeichnen wäre, glaube ich, Hannover.
Hannover, ja.
Und dann müsste ich wirklich hart überlegen, also ich bin jetzt auch 3 Stunden jetzt hier gefahren und viel über Stock und Stein. Wie macht sich das hier in der Region bemerkbar? Und vor allen Dingen, was für einen Einzugskreis bedient man dann mit so einem Park?
Naja, wir haben ungefähr ein Einzugsgebiet von 100 Kilometern Luftlinie. Das heißt so 2 Autostunden, so ungefähr, je nachdem, wie die Verbindung ist, ob man dann irgendwo an der Autobahn wohnt oder erst vorher noch, bevor man bei uns dann übers Land fährt, vorher noch zu Hause über Land fahren muss. Aber so 2 kann man ungefähr sagen. Also das reicht so ran bis an Bielefeld im Westen. Nicht? Und dann eben die anderen Städte, die man da dann erreicht, Bad Oeynhausen, Minden und so weiter.
Ja.
Und dann im Norden eben bis Hannover und nördlich, etwas nördlich von Hannover und im Osten, da ist dann ja so in der Nähe dann auch kein weiterer Park. Da werben wir in der Regel auch so ein bisschen weiter nach Sachsen-Anhalt rein und dann eben in den Harz und Ostharz. Das ist dann so die Grenze. Und im Süden ist eigentlich, das ist eigentlich so Nordhessen, Kassel eigentlich schon kaum noch, aber so Nordhessen und dann eben Göttingen, da der Bereich, das ist dann so die südliche Grenze.
Ja, und dann gerät man in den tieferen Süden, wo, glaube ich, die Konkurrenz dann doch schon eher stärker ist.
Ja gut, dann ist man schon sehr weit, aber ich sage mal so bis so Richtung Süden dauert es ja ziemlich lange. Wenn man die A7 runterfährt, dauert es ziemlich lange, bis Konkurrenz kommt.
Ja, das ist so. Jetzt haben wir natürlich den Elefanten im Raum noch gar nicht angesprochen. Woher kommt der Name Rusty?
Ja, das ist so, es gab damals als Konkurrenzprodukt zu Lego gab es Rusty Steine im Spielzeugbereich.
Okay.
Und die hatten so ein ähnliches Prinzip. Rusty kommt von einem Rasten.
Okay.
Und und mein Vater hatte mit denen da Kontakt aufgenommen und dann haben wir da größere Mengen von Steinen allerdings gekauft. Also das war jetzt keine richtige Kooperation, aber wir haben die Steine schon gekauft, natürlich zum entsprechenden guten Preis, klar. Und dann hat er angefangen, so ein bisschen aus seinem Beruf als Architekt heraus und so und aus seinem Interesse heraus, hat er die Altstadt von Hameln mit den Steinen nachgebaut, okay, also mit dem Hochzeitshaus und Marktkirche und was da so, Osterstraße, Bäckerstraße, Pferdemarkt. Und dann in dem Bereich, wo die Oldtimer, wo heute diese Afrika-Fotosafari war, da gab es damals schon afrikanische Tiere, eben aus den Steinen, aus der etwas größeren Variante der Steine, Elefanten, Zebras, Giraffen, Löwen und so weiter gebaut.
Okay.
Und dann so ist dann der Name entstanden. Aber dieser Steinhersteller, der hat sich nicht gegen Lego durchsetzen lassen und wir sind dann nicht mehr an Steine gekommen. Und daraufhin haben wir die Sachen immer noch weiter gepflegt, aber mit der Zeit waren die dann ausgeblichen oder auch mal
Ja.
Kinder hatten da an der Altstadt von Hameln was kaputt gemacht, sodass wir es dann rausgenommen haben aus dem
Okay.
Bereich. Und der Name war aber da.
Ja. Das heißt also, Sie waren eigentlich quasi Legoland, bevor Legoland war.
Naja, bei Legoland gab es ja damals die Besonderheit, dass was, ja, ganz kurz beim Hansapark, das war ja mal Legoland war, eine Zeit
Genau.
lang, ne?
Ja.
Aber eben ja anders, die hatten ja dann nur von Legoland die Lizenz, das war ja damals nicht Lego selbst, ne?
Genau, richtig.
Insoweit, ja, war das so, lief das so parallel, ja.
Und wie kam der Hase dann ins Spiel?
Ja, der Hase, es wurde eben ein niedliches, passendes Maskottchen gesucht. Und da. Man wollte nicht unbedingt was nehmen, was vielleicht schon andere hatten, jetzt nicht noch die dritte Maus. Da bot sich der Hase eben an, ne?
Aber man merkt schon, dass das Storytelling und auch die ganze Kommunikation, die Sie hier betreiben, auch weniger eher auf den Hasen beruhen, sondern wirklich eher um das, was die Leute hier erleben können, nämlich einen Familienfreizeitpark, Freizeittag zu haben.
Ja.
Wie wichtig, ich muss mir das wirklich abgewöhnen, ich frage immer, wie wichtig ist etwas für irgendwen, aber das ist eine dumme Frage, ich frage es anders. Ich wüsste jetzt gerade aktuell nicht wie. Deswegen frage ich es
Dann
trotzdem.
machen Sie ruhig, tun Sie sich keinen Zwang
Okay,
an.
dann frage ich es trotzdem. Wie wichtig ist es, wenn man so einen Freizeitpark betreibt, eine Zielgruppe festzulegen und auf diese Zielgruppe hinauszuarbeiten? Also sowohl kommunikativ als auch in der Gestaltung des Parks.
Ja, das ist natürlich ganz wichtig, da eine Zielgruppe zu haben. Wir haben eigentlich schon von Anfang an eigentlich schon so die Familie mit Kindern so bis zu 12, maximal 14 Jahre im Auge gehabt. Und entsprechend sind eigentlich auch immer die Attraktionen so in der Form geschaffen worden. Und wir haben auch immer darauf geachtet, dass es dabei auch bleibt, weil es sicherlich falsch wäre, eine Attraktion zu bauen, die jetzt sich nur an Jugendliche richtet, weil dann bin ich ja im Grunde gezwungen, immer wieder weitere dieser Attraktionen zu bauen, weil eine Attraktion reicht nicht, um da den Kundenkreis zu erhöhen. Dann
Ja.
konzentriere ich mich lieber wirklich auf unsere Kundengruppe,
Ja.
auf unser Kundenklientel, was wir da, und das haben wir eigentlich, nicht nur eigentlich, das haben wir eigentlich auch immer, ich sage schon wieder eigentlich, das haben wir auch immer beachtet. Also ich bin schon am Überlegen, ob wir mal irgendwann davon abgegangen sind, eigentlich nicht. Wir hatten mal eine Wassersteilrutsche, diese sehr, sehr steile Rutsche. Die hatte sich, das war in den 90er Jahren, haben wir die gehabt. Und das hatte sich mein Vater, ich glaube, in einem belgischen Park angeschaut. Und da war gerade so eine Schulklassengruppe, so 12-, 13-Jährige oder so, und die sind da gefahren ohne Ende. Für die war das die absolute Hauptattraktion. Und da hat er gesagt, ja, sowas brauchen wir auch. Das war die Attraktion, wo am meisten los war.
Ja.
Aber hinterher hat sich herausgestellt, dass die meisten unserer Kunden sich nicht getraut haben, damit zu fahren. Waren alle genau in diesem Alter, haben sich gegenseitig angestachelt. Ne?
Ja.
Und hier war dann wieder, ne, Kinder, die sich vielleicht getraut haben, hat die Mutter gesagt, ah, na, ich weiß nicht. Und das war dann eine Attraktion, die sich nicht, und die haben wir dann später umgebaut. Sie ist auch immer noch steil, aber ist jetzt auf in eine, man saß bei der Steilrutsche, saß man ja auf so einem Kunststoffbob, so einem ganz kleinen
Ja.
Brettchen. Und jetzt haben wir die so umgebaut, dass sie auch mit Schlauchbooten befahren werden kann. Und damit ist es eine ganz andere Situation und jetzt wird es auch gerne angenommen.
Ja.
Das war mal, wo man vielleicht für die etwas Älteren, die das etwas rasanter haben wollten, mal was gehabt hätte.
Das finde ich interessant, das ja zu sagen, weil mit meinen Kollegen diskutiere ich auch oft über das Thema Zielgruppen, weil, wie Sie gerade schon gesagt haben, wenn man gezwungen, nein, gezwungen ist man nicht, aber wenn man einmal anfängt, dann ist man gezwungen, eigentlich immer wieder darauf aufzubauen, weil sonst greift man die Gruppe halt nicht richtig ab. Und wenn ich so ein bisschen in die europäische Landschaft gucke, gibt es ein paar Parks, die haben das gut hinbekommen. Ein paar Parks, wo ich mir denke, okay, die haben da jetzt sich eine abschussdrehende Achterbahn mit Überkopfelementen reingestellt, wo eigentlich keinerlei Zielgruppe im Park ist. Und ich meine, bei Ihnen im Park sieht es man, glaube ich, ganz gut. Es gibt so ein paar kleinere, wildere Attraktionen. Man hat Verrücktwärts jetzt zum Beispiel die letzte Neuheit zum 50. würde ich mal auch fast annehmen, war das, glaube ich, das eigene Geschenk. Ja. Stronado mit dem Looping, mit der Looping-Gondel, was auch ein bisschen wilder ist. Aber ansonsten ist es ja wirklich sehr alles familienfreundlich, von ganz klein bis, ja, jugendlich würde ich nicht sagen, aber so halt größere Kinder.
Ne, es ist so, was sich vielleicht ein bisschen verändert, wenn Sie jetzt Verrücktwärts oder Stronado ansprechen, das ist, dass schon die Kinder in dieser Altersgruppe auch es jetzt etwas wilder möchten und etwas mehr Action haben möchten, als es vielleicht früher der Fall war. Ich glaube, früher waren die einfacher zufriedenzustellen. Die wollen jetzt schon auch schon was erleben und deswegen, und dann stößt man immer so an die Grenzen eben, wo eben irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen eben eine Altersgrenze oder eine Größengrenze setzen. Ne? Im Grunde ist das ja so immer unser Punkt, was wir dann, wenn ein neues Fahrgeschäft kommt, gucken, bis zu welchem Alter oder ab welchem Alter darf man das fahren.
Ja.
Das ist für uns dann natürlich auch wichtig. Ja, schon rasant, aber eben noch, dass das noch in der Regel für Vierjährige oder für Sechsjährige ist also die äußerste Grenze, dann schon gefahren werden darf.
Ja.
Zumindest im Begleitung der Erwachsenen.
Also wäre quasi, wenn man jetzt sich Stronado anguckt, so diese Looping-Gondel, der Kompromiss daraus, dass man sagt, man möchte jetzt mal ein Kinderfahrgeschäft oder ein Familienfahrgeschäft haben, mit einer Prise mehr Adrenalin, wenn man denn möchte.
Richtig.
Okay.
Ja. Das ist so. Und mal abgesehen von der Kapazität und von der Handhabung wäre sicherlich ein Stronado mit 4 oder was es ja auch gibt, mit anderer Strecke mit 5 Überschlagsgondeln eben nicht in Frage gekommen.
Ja.
Weil da hätten eben die Jüngeren nicht mitfahren können, sondern man muss da ja ein gewisses Alter haben. Und es ist auch so, dass man da ja da dann pro Fahrzeug nur zwei Besucher hat und der Bediener dann relativ viel damit zu tun hat, die dann dazu überprüfen, anzuschnallen und so weiter.
Klar.
Das wäre also nicht so geeignet gewesen.
Ja, da ist die Effektivität dann eher im Keller, wenn man da andauernd nur noch am Drücken ist und dann fahren 8 Leute irgendwie maximal da so eine Runde, als jetzt mit den drehenden Gondeln. Was ich interessant finde, was mir heute aufgefallen ist, auch im Park, dass das Thema Jahreskarten hier ganz groß geschrieben wird. Also ich habe selten so einen Park gesehen, wo das Thema Jahreskarten so hart gepusht wird. Warum, jetzt frage ich diese dumme Frage wieder, warum ist es Ihnen so wichtig, das Thema Jahreskarten so nach draußen zu drücken? Weil es gibt ja schon Freizeitparks, wenn wir jetzt mal nach Brühl gucken, die dann so eine richtig schwere Entscheidung treffen, die dann sagen, nö, Jahreskarten brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Gut, der Park ist jetzt natürlich auch keinerlei Konkurrenz und auch ein ganz anderes Konzept an sich, aber das ist ja doch ein viel diskutiertes Thema bei vielen UnternehmerInnen.
Ja gut, also wir haben ja die Jahreskarte, das ist ja, die haben wir ja schon, ich sag jetzt mal, schon ewig in dieser Form. Und sie war schon ewig im Verhältnis zum Einzeleintrittspreis sehr günstig, günstiger als bei anderen Parks und ist deshalb gerne genommen worden.
Ja.
Und da gibt es eben schon Generationen, die bei uns Jahreskarte haben, wo schon die Eltern mit den Großeltern damals eine Jahreskarte hatten und jetzt wieder die Kinder oder die Senioren Jahreskarte und dann die Familie mit Enkelkindern und so weiter. Mhm. Außerdem ist es so, dass ein Teil der Jahreskartenkunden, jedenfalls die immer wieder Jahreskarten kaufen, auch ein Gefühl davon haben, wann die Tage besonders voll sind und dann durchaus auch an Tagen kommen, die nicht so gefüllt oder überfüllt sind. Was ja bei manchen Mitbewerbern immer so ein Thema ist.
Genau.
Dann ist der Park sowieso schon so voll und dann kommen noch Jahreskartenwiederholer, die in dem Moment, die haben ja mal gezahlt, aber die in dem Moment nicht zahlen und besetzen mir hier die Fahrgeschäfte.
Genau.
Das ist aber nur zum Teil so. Und dann kommt es dazu, dass die Jahreskartenkunden auch durchaus nochmal in den Nachmittag kommen, weil das für die Sinn macht. Wenn ich den vollen Eintrittspreis bezahlt habe, kommt man hier in der Regel ganz am Anfang. So kommen die durchaus nochmal nachmittags. Früher, als wir die neuen Parkplätze noch nicht hatten, war das auch nochmal ein Thema. Die sind dann erst gekommen, wenn Parkplätze schon wieder frei waren. die machen ja auch einen Innenumsatz. Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren.
Ja.
Und was ich brauche in aller Regel wegen der Jahreskartenkunden kein zusätzliches Personal, weil ich muss jedes Fahrgeschäft bewegen.
Ja.
Und ich brauche keine zusätzlichen Energiekosten, also nur minimal, weil ja eigentlich doch die meisten Fahrgeschäfte sind ja einfach komplett im Betrieb.
Mhm.
Nicht? Und wenn dann eben alle Plätze besetzt sind, umso besser.
Ja. es ist, dass Sie den Umsatz gerade ansprechen, das ist ja genau das große Thema, was man dann hat in der Kritik, weil die dann vielleicht im Worst Case so oft kommen, dass einfach der Pro-Kopf-Umsatz dann einfach so deutlich sinkt, weil natürlich, klar, die zahlen keinen Eintritt mehr, vielleicht essen sie mal eine Pommes, aber wenn man das so ein bisschen hochrechnet aufs Jahr, sieht es natürlich anders aus. Aber würden Sie vielleicht auch sagen, dass das auch der Region hier so ein bisschen geschuldet ist, dass man hier den Leuten auch in der näheren Umgebung einfach nur mal so ein Goodie bietet? Oder sagen Sie, wie auch gerade schon eigentlich ja angeteasert haben, dass es auch so ein Generationending ist, weil die Leute hier auch mit dem Park aufgewachsen sind?
Das ist es sicherlich. Und mit der Region, gut, also ich glaube nicht, sage ich jetzt mal, wenn wir jetzt direkt in einem Vorort von Hannover liegen würden, dass wir da was anders machen würden. Das glaube ich nicht, weil es ist halt so, die Jahreskartenkunden kommen ja statistisch gar nicht so oft, wie man denkt.
Okay, also wenn ich an meine Jahreskartenzeiten zurückdenke, ja, wo ich noch in der im Moviepark damals eine Jahreskarte hatte, ich war jeden Tag da.
Ja.
Gefühlt.
Sie treiben das dann hoch, aber.
Ja. Okay, ich bin dran schuld, dass die Parks pleite gehen, merke ich gerade. Das ist doof.
Oh nee, das will ich nicht hoffen. Dann hätte ich sie hier auch nicht hergelassen. Aber.
Aber ich habe auch Kaffee getrunken und Pommes gegessen heute.
Sehen Sie? Und ja. wenn Sie jeden Tag kommen und immer Pommes essen und Kaffee trinken, dann sind Sie auch einer der beliebtesten Kunden.
Ja. Ja, das freut zu hören.
Nein, aber Sie kommen im Schnitt gar nicht so oft, wie man denkt. Mhm. Natürlich gibt es Einzelne, die hier in der Nähe sind, die dann vielleicht häufiger kommen. Aber es gibt auch Kunden, bei uns ist es ja so, man spart ja schon beim zweiten Besuch Geld. Deswegen gibt es gar nicht so wenig Leute, wo ich meine, wenn die Großeltern hier leben und die Kinder weggezogen sind, in irgendwelchen Städten leben, die Oma und Opa besuchen und eine Jahreskarte kaufen, nur zwei Tage hier überhaupt nur herkommen.
Ja.
Das ist gar nicht mal so selten. Da haben wir Kunden aus Berlin oder aus Hamburg oder also das fällt mir nun gerade ein, weil wir darüber gesprochen haben, aber sicherlich gibt es das auch noch aus anderen weiteren Entfernungen. Wir haben ja gar nicht so wenig Jahreskartenkunden, die auch von einer weiteren Strecke kommen. Macht auch Sinn, wenn ich zum Beispiel auf dem Campingplatz hier bin, dass ich zweimal herkomme und dann lohnt sich die schon. Also da sind durchaus viele Kunden bei, die nur zwei oder dreimal kommen.
Gut, und Sie haben ja auch gerade gesagt, der Harz ist ja auch dann für Sie ein Einzugsgebiet, auch eine große Touristenregion, auch mit vielen Campingplätzen. Mhm. Ich denke mal, da kommt dann wahrscheinlich genau das, was Sie gerade angesprochen haben, dann auch zur Geltung.
Ja.
Was mich wundert, wundert nicht, ich habe heute wirklich Wörter, die mir einfach so in den Kopf plöppen, die ich eigentlich gar nicht sagen will, weil die komplett falsch platziert sind, aber wir haben ja gerade über, oder Sie haben ja gerade über das Strategische gesprochen, wenn es darum geht, neue Attraktionen zu schaffen, dass man guckt, dass es familienfreundlich ist, dass man auf die Größenangaben guckt. Jetzt guckt man natürlich ins Tal da unten runter und dann sieht man plötzlich drei Achterbahnen.
Ja.
Das ist natürlich für einen Freizeitpark ja, also vier Achterbahnen haben sie hier im Park, wenn man noch die kleine Bahn, Holter die Polter, glaube ich, ist das, noch mit dazu zählt.
Ja.
Das Schloss Beck hat eine, zum Beispiel, wenn man das so vergleicht.
Ja.
Wie kam es zustande, dass man sich überlegt hat, dass man diese Skyline da unten bildet mit diesen drei Achterbahnen im Blick? War das auch geschuldet von dem, was Sie gerade gesagt haben, dass man schaut, okay, das ist der Kompromiss aus den Sicherheitsangaben oder diesen TÜV-Angaben, die man nachher hat? Oder war das einfach nur, das hat gerade da gut da reingepasst?
Nein, das ist so. Normalerweise bauen wir das so auf, so es sich machen lässt. Wir sind jetzt ja dabei, wir müssen jetzt ja an manchen Stellen schon Platz suchen für neue Fahrgeschäfte. Aber normal ist das Konzept so, dass die ganzen Kinderfahrgeschäfte zentral sind in der Mitte des Parks. Mhm. Also zum Beispiel mit den Fahrgeschäften von Peter Peetz. Dann in demselben Bereich ja das Kinderkarussell, Kindertrackbahn, Comicbahn, Kinderautoscooter, Ballonkarussell, wo sich die kleineren Kinder aufhalten, wo jetzt auch nicht irgendwie etwas größere Kinder an ihnen vorbeirasen, weil sie zur nächsten Achterbahn wollen. Und die etwas rasanteren Fahrgeschäfte haben wir mehr nach außen gemacht. Das Rafting nach außen, die Achterbahn nach außen und die Wildwasserbahn nach außen. Weiterer Weg, die Kinder können da hinrennen und für die ganz Kleinen haben in dem anderen Bereich mehr Ruhe. Und deswegen war das eigentlich ein Platz für rasante Attraktionen da unten.
Ja.
Wo die Achterbahn und die Wildwasserbahn eben ist und die Bobkartbahn
auch.
Und ansonsten ging es ja darum, wo wir jetzt ja noch dran arbeiten, wo sich ja noch viel Thematisierung passieren wird und auch noch einige andere Fahrgeschäfte hinkommen, das Thema Bauernhof eben.
Mhm.
Und Da passte das halt eben mit den sozusagen wirbelnden Strohballen und mit dieser Rückwärts-Treckerfahrt auf Verrücktwärts. Das passte da schon, ja, schon von daher ganz gut hin. Und das soll noch durch Fahrgeschäfte ergänzt werden, die auch zu dem Thema passen.
Ja. Wo Sie jetzt gerade das Wort Thema mehrfach erwähnt haben, wenn man sich so ein bisschen umschaut, gerade von der Kommunikation her, sehe ich immer ganz viel Holz. Also viele Holzhintergründe, Untergründe. Ja. Wenn man durch den Park läuft, dann sieht man aber eigentlich alles eher so doch bunt gemischt. Also man hat diesen Karnevalsbereich. Karneval ist das falsche Wort. Karneval. Was ist das deutsche Wort?
Ja, Kirmes. Ne?
Kirmes, danke. Ja. Jahrmarktbereich, Kirmesbereich. Alles eher so klassisch mit Rot-Weiß. Dann hat man aber den Bauernhof. Dann hat man irgendwie noch Afrika. Wie ist so dieses ganze Thema überhaupt im Park? Oder gibt es überhaupt ein überliegendes Thema?
Nein, es gibt gewisse Themenbereiche, an denen wir arbeiten und die wir auch immer weiter ausbauen und da, wo es möglich ist, eben auch, das ist eben dieser historische Jahrmarkt, historische Kirmes, dort ist da so ein eigener Bereich, den wir dann so ein bisschen mit anderen Fahrgeschäften ergänzt haben und das ist natürlich in erster Linie der erste größere Bereich, der so war, das war dann die Raftingbahn mit den Dinosauriern, ne, mit dem Reich des T-Rex.
Ja.
Das war ja eigentlich der erste richtig thematisierte Bereich und das ist ja nun auch schon über 20 Jahre her.
Wirklich?
Ja.
Dann ist das noch länger her, dass ich hier war. Ach du Heilige. Weil ich kann mich noch gut dran erinnern, so aus meinen früheren Fanzeiten, dann hat man Hafema gerade so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, weil die ihre ersten größeren Anlagen gebaut haben. Mhm. Man blickt natürlich dann auch zum Bobbianland mit diesem Riesenrad, was sie da früher hatten. Klar, Phantasialand, auch alles kennt man. Und dann sieht man, boah, das Rastiland baut auf einmal eine Hafema-Raftingbahn. Und dann auch noch mit einem erweiterten Bereich, mit der Brücke, den Zugang über den Parkplatz drüber. War da ein gewisses Risiko hinter, so eine dicke Investition und so eine große Baustelle da zu haben?
Mal abgesehen von der Brücke und dem Bereich, wo der Strudel, also der Wirbel ist oben. In dem Bereich haben wir die ganzen Betonarbeiten über 2 Winter selbst gemacht.
Ach krass.
Mit eigenen Leuten, ja.
Ja.
Und dadurch war das natürlich einigermaßen, sage ich mal, im Kostenrahmen zu halten. Und dann haben wir auch Anlass als bei Hafema zu der Zeit gebaut. Die haben ja das Plattenband ja ganz von unten hoch, was Wartung angeht, auch Kosten, wenn es dann mal erneuert wird, natürlich eine große Rolle spielt, aber auch für den entsprechenden ruhigen Lauf des Bandes natürlich auch eine Rolle spielt. Mein Vater ist auf die Idee gekommen, das eben mit diesen Rollen zu machen, zu lösen. Was eben auch Kosten gespart hat und eben auch weniger wartungsintensiv ist. Das spielte natürlich eine Rolle dabei. Und das war ansonsten uns für Hafema entschieden haben, da spielte eben auch schon dieses Band, dass man da während der Fahrt so einsteigen kann, eine Rolle. Das erschien uns eigentlich viel sicherer als diese drehenden Dings, wo eben ja doch man etwas unsicher geht und die Gefahr, da vielleicht ins Wasser zu stürzen, ja irgendwo gegeben ist.
Ja. Und als Ride Operator, der auch an vielen Turntables gearbeitet hat, kann ich sagen, das ist auch ultra anstrengend, den ganzen Tag da seine Meter zu gehen.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Und vor allen Dingen jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, das mit dem Förderband ist natürlich auch platzsparend. Da hätten sie da natürlich jetzt eine riesengroße Drehscheibe, wäre ja eigentlich der meiste Platz ja nur für die Station draufgegangen.
Ja, das stimmt, ja.
Und da komme ich direkt zur nächsten Frage, die mir gerade in den Kopf ploppt. Ist man mehr Mechaniker und Techniker als Geschäftsführer oder ist man mehr Ökonom?
Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, der große Techniker, das muss ich sagen. Mein Vater war da als Bauingenieur und Architekt natürlich, was diesen Bausachen im weitesten Sinne angeht, war er natürlich dann spezialisiert.
Ja.
Aber ich habe dann Jura studiert und das war dann auch irgendwann mal die Frage, ob ich in Betrieb einsteige oder ob ich nach dem zweiten Staatsexamen was anderes mache. Mhm. Und aber jetzt hier sind es verschiedene Dinge, natürlich ökonomische Dinge. Jetzt von meinem Hintergrund her natürlich alles, was im weitesten Sinne ist ja alles irgendwo Recht, ist ja alles irgendwo Jura, jede Beziehung, die irgendwie zwischen irgendwem besteht, ist ja eine rechtliche, also insofern passt das dann auch schon mal.
Ja, und das Rastiland hat sich ja jetzt über die Jahre ja auch zu einem Park entwickelt, der ja aus diesen ganzen Selbstbausachen so ein bisschen weggegangen ist. Jakob, du hattest es ja vorhin noch gerade erwähnt, also auch die Wildwasserbahn, die ist ja in eigenen Händen entstanden. Ja. Also hier ist viel Eigenfleiß mit reingelaufen. Mhm. Die Hafema-Bahn haben sie jetzt auch gerade gesagt.
Ja.
Auch viel eigen, Blood, Sweat and Tears und Beton. Aber jetzt haben sie sich dafür entschieden, tatsächlich das ein bisschen mehr nach außen zu lagern. Also die ganzen SBF-Sachen, die natürlich jetzt hier im Park sind.
Es ist ja schon ein Unterschied, ob man so einen Betonkanal macht oder wenn es um irgendwie so technische Dinge geht. Also ich denke mal, das hätte, sage ich auch, mein Vater nicht anders gemacht jetzt als.
Ja.
Da muss man, hat er ja damals auch schon mit der ersten Achterbahn 91 von Fikoma. Ja auch schon gemacht. Also eine Achterbahn, die können wir hier nicht bauen.
Nee, also darauf zielte meine Frage auch gar nicht raus. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt vielleicht wie in der Warbeck vor 100 Jahren mal gemacht hat, dass man sich da eine eigene Stahlachterbahn klöppelt. Ich glaube, da würde heutzutage keiner auf die Idee kommen. Dass man selber noch mit Hand anlegt und selber noch sagt, okay, das...
Naja, also wir haben, also verrückwärts haben schon unsere Leute aufgebaut, unsere eigenen Mitarbeiter, also zum Beispiel.
Da kam jetzt kein Ronny Schäfer angefahren mit seinem Kran und hat gemeckert, sondern... Nein, da
kam ein Supervisor aus Italien und der Rest haben unsere Leute gemacht.
Super.
Und so war das eigentlich bei den anderen Fahrgeschäften, was wir so gemacht haben, eigentlich auch immer. Bei Stronado natürlich auch und Polter, und aber auch bei anderen, auch davor schon. Das sehen wir schon immer zu, dass wir das mit unseren eigenen Leuten machen.
Ja.
War ja auch immer ein Thema, vor allen Dingen bevor es die Hallen gab, war es ja immer auch ein großes Thema, wie man die Mitarbeiter den Winter über beschäftigt.
Das ist eine sehr gute Frage, da kommen wir nämlich auch noch gleich drauf hinaus. Was mich jetzt noch interessiert ist, wenn die ganzen Mitarbeiter, gerade auch ihre technischen Mitarbeiter dann an der Stelle, viel mit hier rum, ohne das despektierlich zu meinen, rumwerkeln und rumfriemeln den ganzen Tag, stärkt das auch die Bindung zu den Attraktionen und zu dem Produkt?
Ja, auf jeden Fall. Also es fängt ja schon damit an, wenn man es selbst aufgebaut hat, weiß man natürlich schon vieles über das Fahrgeschäft, was vielleicht später mal eine Rolle spielen kann, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Ne? Man kennt das ja dann sozusagen schon in- und auswendig, schon sozusagen vom ersten Tag an.
Ja.
Und teilweise, das kommt ja immer darauf an, teilweise fallen einem auch Erfahrung schon Dinge aus, die man mit dem Hersteller bespricht, ob man das anders lösen kann oder ob es nicht Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das spielt durchaus auch immer mal eine Rolle. Das ist ja so ein Geben und Nehmen teilweise auch, wenn so eine Idee für ein Fahrgeschäft entsteht. Ne? Und auch später, wenn es dann aufgebaut wird.
Ja, das heißt ja auch, dass wir jetzt hier gerade zwei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, zwei Prototypen im Park haben, nämlich der Vekoma Junior Coaster oder Junior Roller Skater, glaube ich, damals noch. Und Verrücktwärts ist ja auch ein Prototyp in dem Sinne.
Ja, waren die Wasserrutschen damals auch?
Auch noch.
Ja.
Was ist denn hier kein Prototyp?
mittlerweile, weil es vieles, weil Prototypen ja immer so auch ihre Probleme aufwerfen. Ne? Aber manchmal kann man sich eine Sache finanziell gar nicht leisten, wenn man nicht den Prototypen nimmt.
Ja.
Das ist dann erst ein eingeführtes Produkt, das kann es dann zu teuer sein eventuell. aber da hat man dann eben auch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen.
Ja, da können wahrscheinlich viele Betreiber in Ostdeutschland ein Liedchen drüber singen. Liebe Grüße nach Brühl. Jetzt wollte ich gerade was anderes fragen, weil das ist genau das, was mich hier an diesem Park so fasziniert. Man hat hier einmalige Sachen, einzigartige Sachen, viele kleinere Attraktionen auch, die Spielplätze, alles ist so bunt gemischt. Wie schafft man ein gutes Portfolio, damit alle am Ende des Tages zufrieden sind und auch einen schönen Tag haben?
Naja, also eins, was man sicherlich beachten muss, man muss schon genug Fahrgeschäfte haben, wo die Familien gemeinsam fahren können. Es ist also ganz schlecht, finde ich es, wenn da irgendwas für die Eltern oder die Älteren ist und man weiß nicht, wo man die Kleinen lassen soll. Es ist aber auch nicht schön, wenn nur die Kinder fahren können und die Erwachsenen die ganze Zeit darauf warten oder auf irgendeiner Bank sitzen und darauf warten. Natürlich lässt sich das nicht immer vermeiden und es gibt auch Fahrgeschäfte, natürlich, wo nur die Kinder fahren können, aber so Dinge wie Einschienenbahn, Westernbahn, Bootskanal, Wildwasserbahnboote, Raftingboote, wo eigentlich die ganze Familie fahren kann, das ist schon wichtig.
Ja. Jetzt kommen wir mal zum Personal, da haben wir jetzt ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Wie viele Menschen beschäftigen Sie denn hier im Park?
Naja, das ist ja dadurch, dass wir zum Beispiel in den Ferien ja auch Ferienjobs haben oder Semesterferienjobs für Studenten, die dann eben nur einen gewissen Zeitraum, vielleicht manche nur 2 Wochen arbeiten, ist das natürlich eine große Zahl. Es sind über 300, die auf der Lohnliste stehen. Mhm. Die sind natürlich nie gleichzeitig alle hier.
Klar.
Also das ist an so einem Spitzentag, ich schätze mal so 120 bis 125 Mitarbeiter.
Boah.
Wenn ich jetzt sage mal Pfingstmontag bei gutem Wetter, sicherlich.
Also ich bin gerade hin und weg, das ist ja ultra viel. Also
ja.
Ja,
ja. Ja, es ist so, aber wir haben, ich glaube, mit den Kiosken 13, das ist auch so eine Unglückszahl, ne? 13 müssen wir nochmal eins antreffen. 13 Verkaufsstände oder so kleine Kioske oder Imbisse oder Seekaffee oder Dings. Und da sind, in manchen sind da bis zu 7 Mitarbeiter, manchmal 8 Mitarbeiter. Wahnsinn. Da sind 3 Mitarbeiter unterwegs, die Papierkörbe leeren. Dann haben wir morgens, wenn wir öffnen, haben wir 5, in der Mitte lässt noch jemand Wiederholer rein, haben wir 6 Mitarbeiter im Kassenbereich. In der Küche sind, weiß ich nicht, 10, 11 Leute in der Phase, wo es gibt ja noch kleine Phasen, wo sich der Hallenbetrieb mit dem Betrieb des Rastilands überschneidet. In dem Zeit hat man dann ja hier auch noch Mitarbeiter natürlich hier in der Halle. Und da braucht man ja auch eine gewisse Anzahl.
Ja.
Das spielt schon alles da mit rein. Und die Küche, das Restaurant bedient ja beide Seiten, mhm, sowohl für Halle als auch nach hier. Im Winterhalb ja dann eben nur nach hier. Ja, das kommt zusammen. Und dann hat man natürlich noch...
wir haben ja auch kein Fahrgeschäft, was irgendwie self-operated ist.
Ja.
Da, ach stimmt,
kommt
ja
natürlich auch dazu, dass hier das Fahrgeschäft immer auch einen Mitarbeiter braucht.
Also. Ja, also es ist, also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt ein paar BetreiberInnen da draußen gibt, die gerade zuhören und sich die Hände über den Kopf schlagen, die ja wahrscheinlich von so einer Zahl nur träumen könnten, weil es ist ja dann doch ja auch irgendwie ein Planungs- und Verwaltungsaufwand, der da natürlich hintersteckt. Und wie Jakob gerade schon hier parallel im Hintergrund sagte, es gibt keine Self-Operating oder gar keine, ne? Nee, du schüttelst den Kopf. Es gibt wirklich keine Self-, warum? Ja, außer den Turm hier in der Halle, ne? Den Hegeturm. Oder steht hier auch ein Mitarbeiter?
Nein, da ist auch jemand, der dann Auge drauf hat, ja.
Okay, also das ist ja Wahnsinn. Wie handeln Sie das während dieser großen Thematik Kräftemangel? Oder spürt man das hier in dem Park so gar nicht?
Doch, das spüren wir auch.
Ja.
Also einmal handeln wir es damit, dass wir sehr, sehr viele Mitarbeiter haben, die schon Jahrzehnte bei uns sind. Also einen festen Stamm, die müssen wir nicht jedes Jahr wieder neu mit Mitarbeiter werben. Es geht aber natürlich, weil wir ja eben wachsen, um zusätzliche Mitarbeiter,
ja,
natürlich dann in erster Linie. Und das ist schon in den letzten Jahren schon schwieriger geworden.
Ja.
Wir haben natürlich auch unseren zwangsläufig, mit jedem neuen Fahrgeschäft muss man ja auch im Grunde den technischen Bereich und den Wartungsbereich ausbauen. Wir haben natürlich auch sehr viele Handwerker, auch mehr natürlich als früher.
Ja.
Und das ist nicht immer so einfach, da die geeigneten Mitarbeiter zu finden. Das stimmt schon. Wir suchen die Mitarbeiter teilweise auch im Ausland, gezwungenermaßen, und haben da auch einige, mit denen wir sehr zufrieden sind, die dann aber auch, wie sich jetzt auch herausstellt, dann auch in den Folgejahren dann immer wiederkommen wollen.
Also das spricht ja erstmal auch ja schon für Sie, dass Sie ja dann an der Stelle wohl ein guter Arbeitgeber sind, dass die Leute sich ja auch wohlfühlen und gerne herkommen.
Ja, das hoffe ich. Man gibt sich Mühe, natürlich, ja.
Ja, obwohl wir dann genau, wie Sie gerade schon sagten, an den Tagen eigentlich arbeiten, wo man selber dann gerne seine Freizeit hätte, aber dass unser Kerngeschäft noch
eigentlich ist. Ja, ja, das ist so. Das merkt man natürlich auch. Also früher haben viele Mitarbeiter im Sommer fast jedes Wochenende gearbeitet.
Ja.
Und jetzt ist es eigentlich im Moment so, dass eben jetzt, was zum Beispiel Wartungsmitarbeit angeht, dass die im Winter sowieso die Wochenenden frei haben und in der Saison nur jedes zweite Wochenende arbeiten.
Mhm.
Also das ist schon, da muss man sich schon drauf einrichten.
Ja, heute ist schönes Wetter, heute liege ich mal am Pool. Dann ist eher, dass ich drücke hier mal einen Knopf angesagt.
Ja. Naja gut, das ist so, was Aushilfen und Schüler angeht, da muss man natürlich sehen, wenn dann natürlich plötzlich schönes Wetter ist, man muss dann schon eigentlich schon ein paar Leute mehr einplanen, weil das dann schon mal sein
kann. Dass morgens das Telefon klingelt.
Morgens das Telefon klingelt, ja.
Ich glaube, die Probleme haben wir alle. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Ja. Aber jetzt sprechen wir ja auch schon über jüngere Generationen und neue Generationen. Und man hört ja auch bei vielen ArbeitgeberInnen dieses Gen-Z-Thema und die Jungen, die wollen gar nicht so arbeiten. Ist das ein Thema, was Sie auch tangiert? Oder sagen Sie, das ist bei Ihnen gar nicht so auf dem Schirm, weil hier läuft das eigentlich alle und hier haben alle eine gute Zeit miteinander?
Ja, das ist unterschiedlich. Da gibt es wirklich solche und solche. Also sicherlich ist es bei vielen, soweit was die Schülerjobs angeht, dass da weniger Schüler den Ferienjob annehmen als vorher. Also wir sehen die dann gar nicht erst, aber wir wissen ja, dass es die Schüler irgendwo gibt. Und ich denke mal, das spielt schon eine Rolle. Dass in unserer Gesellschaft ist es ja mittlerweile so üblich, dass den Kindern der Führerschein und das Auto oder was sie sich wünschen, eben von den Eltern oder dann zur Not von den Großeltern bezahlt wird. Und früher war das schon so, da sind die hergekommen, ich arbeite mal die Sommerferien für einen Führerschein. Mhm. Also das hört man so gut wie gar nicht mehr.
Ja. Okay. Also alle jungen Leute, die da jetzt gerade zuhören, das geht an euch.
Sie können gerne kommen und sehen, wie viel Spaß das hier macht.
Also ich habe auch wirklich einen guten Eindruck hier vom Park, und das meine ich jetzt, ohne es wirklich schleimen zu wollen, sondern ich meine das ganz objektiv betrachtet. Der Park ist sehr, sehr sauber, obwohl es so viele Wege gibt, was bei vielen Parks ja oft anders der Fall ist. Also viele Wege, gleich viel Müll. Die Leute sind überall zahlreich vorhanden, die Mitarbeiter. Also ich habe selten so einen Park gesehen, wo ich, man sieht ja eigentlich keinen Mitarbeiter mal irgendwie alle 5 Meter, weil auch so viele Attraktionen einfach in diesem Park vorhanden sind. Wie kriegt man das denn recruiting-mäßig hin? Rekrutieren Sie kontinuierlich durch oder haben Sie das Privileg zu sagen, vor Saisonstart einmal die große Runde und dann läuft das?
Nein, das läuft die ganze Saison über.
Ja.
Also das ist so.
Okay, das heißt also auch, da ist der Durchlauf eigentlich immer gegeben.
Ist so, ja. Naja, es ist ja auch so, der Mitarbeiterbedarf steigt ja aber auch zunächst im Laufe der Saison ja dann auch. Ne?
Ja.
Also die ersten Tage, die ersten guten Tage, die Feiertage im Frühjahr, da hat man, steht ja eigentlich das meiste Personal noch zur Verfügung, und da sind auch noch alle fit und haben noch Spaß und haben noch nicht eine harte Saison hinter sich. Aber wenn dann die Sommerferien kommen und wo im Grunde jeder Tag potenziell ein Sonntag ist, dann braucht man natürlich noch zusätzliches Personal. Und dann sind ja auch welche, die dann in Sommerferien dann Urlaub machen. Gerade die Schüler wollen dann auch mal ein bisschen Freizeit haben und so. Und das muss ja dann auch wieder ersetzt werden.
Ja, so eine harte Saison zu durchleben, also wenn ich so dann zurückdenke auch an den Moviepark, da war das Highlight ja am Ende des Jahres ja dann noch Halloween, und wenn man da als Saisonkraft dann positiv reingestartet ist und endet dann aber mit so einem Banger dann, weiß man auch wirklich, was man getan hat.
Ja.
Und da sind wir auch schon direkt beim Thema Wind und Wetter, denn wir sitzen hier gerade in der Dino World, die aktuell geschlossen ist, die aber für die Off-Season oder die eigentliche Off-Season dann wieder geöffnet wird.
Ja.
Warum haben Sie das?
Also die Idee der Halle, da ging es schon darum, Mitarbeiter, die ganzjährig arbeiten möchten und mit denen wir sehr zufrieden sind, auch ganzjährig beschäftigen zu können.
Ja.
Und außerdem ist hier drin ja auch wieder einiges von unseren Mitarbeitern selbst mit aufgebaut worden und gemacht worden, sodass auch der Handwerkerbereich und der Baubereich hier was zu tun hatten. Teilweise ja dann auch wind- und wettergeschützt im Winter, was ja draußen nicht immer möglich ist, konnte man sich schon so ein bisschen darauf während des Baus, sage ich mal, und später natürlich auch eben das Küchenpersonal und der Koch, wir wollen ja gerne ganzjährig beschäftigt sein.
Ja.
Das war so die Grundidee. Und ist es ja im Grunde heute auch immer noch. Ne? Das ist, es gibt ja viele Mitarbeiter, die eben dann dadurch durcharbeiten können.
Und das sind natürlich nicht nur die Mitarbeiter, die sich hier drin befinden, sondern natürlich auch hoffentlich viele Gäste. Und ich finde das ein sicher, wenn man so ganz dumpf drüber nachdenkt, ein absoluter No-Brainer, wenn ich sage, ich habe einen Freizeitpark, ich habe irgendwo noch Platz, ich baue einen Indoor-Bereich hin, weil wenn ich eine Winterpause habe und kann meinen Park im Winter nicht betreiben, ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter hier in der Region ist im Winter, das wird wahrscheinlich auch seine Herausforderung.
Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir hatten jetzt in letzter Zeit viele milde Winter, aber seit es die Halle gibt, gab es auch mal härtere Winter, Wobei das in dem Moment, in dem eben auf der Straße, dass es auf der Straße glatt ist, dann fehlen natürlich die Kunden in dem Bereich. Aber ansonsten ist eigentlich so dieses typische Schmuddelwetter eigentlich ideal für die Halle.
Ja, genau, das meine ich nämlich. Weil warum nicht dieses Ganzjahresgeschäft anbieten? Man kann das Personal einfach besser beschäftigen. Ja. Man kann den BesucherInnen, die eh gerne kommen, noch sagen, hey, pass auf, wir haben zwar eine lange Winterpause draußen, aber drin geht der Spaß noch weiter. Und sie haben das ganze Thema ja auch noch erweitert mit einer tollen Unterführung, die mir der Jakob auch noch gezeigt hat, wo ich dann so ein bisschen mindblown war, dass es hier einen Tunnel unter dem Weg gibt.
Ja. wo Sie das gerade sagen mit der Halle, dass es sich ja eigentlich anbietet, dass es ja eigentlich eine Idee ist, auf die man zwangsläufig kommen muss. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Kollegen, als wir diese Halle neu hatten, hier diese eine Halle, und hat er gesagt, er kann sich das für sich nicht vorstellen, weil er die Erfahrung gemacht hat, die wir ja draußen auch gemacht haben, dass man in einem Freizeitpark, wenn man eben nicht den klassischen Indoor-Spielplatz bauen will, sondern einen Indoor-Freizeitpark, dass man da ja auch jedes Jahr eine neue Attraktion braucht oder wenigstens alle zwei Jahre was Größeres. Ja. Und dass er sich deshalb für sich das nicht vorstellen kann. Naja, und meine Antwort war damals schon drauf, wenn die Halle voll ist mit Attraktionen, bauen wir eine zweite. Und das ist, ja, nein, aber ich meine, das ist dann die Lösung. Also das Problem besteht schon. Also wenn jetzt ein Freizeitpark sagt, ich baue mir eine Halle hin und habe jetzt 30 Jahre Ruhe, sozusagen kann 30 Jahre dann die Dings, nein, das ist nicht. Man muss natürlich was Neues haben, man muss ausbauen, man muss sich immer was einfallen lassen. Und bei uns gibt es auch in der Schublade ganz weit hinten auch Pläne für eine dritte Halle schon. Also aber ganz weit hinten. Wo wir jetzt erstmal noch einige andere Sachen draußen vorhaben.
Aber das ist ja interessant, das klingt ja fast wie die Geschichte vom Toverland, die ja mit einer Halle vor...
Die haben umgedreht angefangen.
Genau, richtig. Und sie sagen jetzt, ja, wir machen das jetzt genau umgekehrt, weil es einfach, ich meine, Toverland ist das beste Beispiel, die haben schnell erkannt, hey, wir brauchen mehr Platz. Und ich meine, gut, die haben natürlich ein Luxusproblem da, die haben einfach massig Platz da. Und ich meine, wie der Park jetzt gewachsen ist, das brauchen wir nicht hier erklären, das sieht man und weiß man. Und hier denkt man jetzt drüber nach, Mensch, also vor allem, ich denke mir auch immer, deutsche Parks, die sind ja ausgelastet. Wir sind ja schon freizeitwillig. Wir haben Bock rauszugehen, jetzt nach Corona natürlich noch mehr als vorher. Und dann denken wir uns immer im Winter, oh, ja, aber was mache ich denn jetzt? Gut, dann gibt es zwei Freizeitparks in der Regel. Das sind Phantasialand, Europapark. Das ist Rastiland, Toverland. Man zählt dann jetzt immer mehr weitere Dinge auf. Warum kommen nicht mehr Leute auf die Idee zu sagen, ich knall mir eine Halle dahin?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber von mir aus braucht das keiner mehr zu
machen. Okay, das schneide ich auch nachher einfach raus, damit das keiner hört. Aber das finde ich spannend, weil wir sind ja auch, ich glaube auch dieses klassische O bis O-Geschäft, was wir alle fahren, ist obsolet. Es ist ja einfach nicht mehr das, was der Zeit entspricht, es ist auch nicht mehr das, was dem Wetter entspricht. Sie haben selber gerade gesagt, wir haben milde Winter, also der richtige harte Winter, den wir so früher hatten, vor 25 Jahren. Also ich kannte auch noch so richtige harte Winter mit richtig viel Schnee, wo ich mir denke, jetzt heute ist ja lau, ist ja nix. Oh, hier liegt ein bisschen Schnee. Ja.
Als wir, ich glaube, das war 95 oder war es 96, die Schiffsschaukel oben gebaut haben, also ich glaube, es war 95, da hatten wir einen extrem kalten Winter hier. Da hatten wir Frost von Oktober bis weit ins Frühjahr hinein. Und damals stellte sich schon die Frage, weil wir ja dann die Fundamente eigentlich den Winter über machen würden, dass der Boden eventuell so tief gefroren ist, dass das ein Problem gibt.
Ja.
Und da haben wir damals in weiser Voraussicht schon nach relativ kurzer Zeit im Herbst dann einen riesen Berg von Laub da hochgefahren, den wir sonst ja auch sowieso zusammenhaken müssen und so. Und haben da so ungefähr so einen 80 bis zu einem Meter hohen Stapel Laub draufgebracht und es waren tatsächlich im Gelände, dann war der Boden teilweise bis zu einem Meter tief gefroren.
Wahnsinn.
Und aber in dem Bereich, wo wir das dick mit Laub abgedeckt haben, da war nur eine kurze Dings und wir konnten die Fundamente tatsächlich in dem Winter machen. Ich glaube, in dem Winter hat ja jedenfalls hier in unserer weitesten Umgebung kein Freizeitpark irgendein Fundament in die Erde gekriegt.
Ja, 95, das kann gut sein, weil 96 hat ja die Movie World aufgemacht und die hatten damals ja auch das Problem, dass die beiden Achterbahnen, die sie da gebaut haben von Intermin, ja auch durch so einen harten Winter gegangen sind und deswegen die Bahn dann über Jahre hinweg eigentlich...
Dabei ist dort das Wetter noch milder dann ne, als bei uns hier. Also bei uns wird das schon, auch jetzt vor allen Dingen hier draußen, wir sind ja so ein bisschen, wir sind ja nun, wie angesprochen, von den Städten weit entfernt.
Ja.
Also hier ist das immer noch, hier auf der Fläche immer noch gut 1,5 Grad kälter als schon da in den Orten jetzt hier, als vielleicht in Elze oder in weiß ich nicht, Koppenbrügge, Hemmendorf.
Ja, also das, der Winter im Ruhrgebiet ist definitiv anders und auch nicht so weiß vor allem, ja. Das ist eher braun. Sie hatten ja vorhin schon über die Zukunft gesprochen und über die Grundlage von strategischen Entscheidungen. Mhm. Wo geht denn die Reise hin fürs Rastiland, außer dass irgendwo in der Schublade die dritte Halle liegt?
Ja, also in erster Linie, denke ich, geht es jetzt um die neue Zufahrt, so ist besser gesagt. Das ist sicherlich dann der nächste Schritt. Wir müssen dazu noch Land erwerben, aber das ist alles schon in trockenen Tüchern und es muss dann natürlich die Zufahrt gebaut werden.
Ja.
Und das ist dann alles auf der anderen Seite der Bahnstrecke, das ist auch eine ziemlich lange Strecke, das heißt, das ist eine ziemlich große Investition, diese Zufahrt zu schaffen, das ist sicherlich an erster Stelle und wir denken auch danach, Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen, also Ferienhäuser.
Ja.
Da, das wird dann auf der Fläche vor dem Tunnel geschehen, wo wir jetzt noch ein paar zusätzliche Parkplätze angelegt haben. Haben Sie vielleicht gesehen, haben wir noch eine Parkplatzfläche für Spitzentage. Und das ist, da sind eigentlich Ferienhäuser noch angedacht.
Ja, das klingt spannend, dass Sie über Übernachtungsmöglichkeiten nachdenken, weil wir hatten ja gerade schon über die Campingplätze gesprochen. Mhm. Warum ist das Thema Übernachtungen nicht aktuell, es ist kein Trend, das möchte ich gar nicht sagen, aber es ist, viele Freizeitparks denken immer mehr darüber nach, Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten. Warum ist das so?
Naja, wir sehen eigentlich die Nachfrage. Also bei uns wird hier angefragt, wo kann man bei euch übernachten, und dann sehen wir auch, dass es hier gar nicht viele Möglichkeiten gibt, ne? Dass man dann nicht schon überlegt, da muss man sich vielleicht nach Hildesheim oder nach Hameln verweisen oder Richtung Hannover verweisen zu irgendwelchen Hotels.
Ja.
Und dann ist das ja hier auch eine Region, wo man ja auch durchaus noch ein paar Tage länger verbringen kann. Jetzt vielleicht, wir haben in Salzhemmendorf die Therme. Wenn man hier ist, vielleicht hier übernachtet, kommt man ja in der Regel mit dem Pkw. Das heißt, der Zoo Hannover wäre zu besuchen. Man kann hier durchaus ein paar Tage verbringen. Und das Rastiland, da kann man auch durchaus mittlerweile 2 Tage zubringen. Also das ist, und dann ist es ja gut hier der Indoor-Bereich, den wir jetzt ja nur praktisch im Winterhalbjahr betreiben. Das müsste ja auch nicht so bleiben.
Ja.
Das heißt, wenn man genug Übernachtungsgäste hat, wäre es auch denkbar, den mal wieder im Sommer zu öffnen.
Ja.
Es gibt ja auch, wie man dieses Jahr sieht, ja, hätten wir schon einige Tage eine volle Halle gehabt.
Das ist schon wirklich ein komischer Sommer dieses Jahr.
Ja, ja.
Und das Thema Infrastruktur, ich habe mal mit jemandem darüber philosophiert, warum, also ich bin ein großer Freund von Infrastruktur. Natürlich gewinnt man damit keinen Blumentopf am Ende des Tages, man zieht dadurch auch keine Besucher mit ran. Aber warum ist es dennoch sinnvoll, in Infrastruktur zu investieren?
Ja, man muss dann in Infrastruktur investieren, wenn man sie benötigt. Und was man benötigt, das muss man eben machen. Und da ist natürlich die Frage, ob man dann gleich ein bisschen größer denkt.
Ja.
Oder ob man sagt, erst mal sehen und dann später relativ bald dann an irgendwelche Grenzen stößt, natürlich.
Ja.
Aber das ist sicherlich in der Vergangenheit hier auch so gewesen, dass wir dann manchmal dann eben nachziehen mussten oder dass man dann manchmal gesagt hat, ich weiß nicht, das Erdkabel hätte ruhig ein bisschen stärker sein können oder solche Dinge oder der Transformator eine Nummer größer.
Ja. Ich meine, gut, das sind natürlich Entscheidungen, ich glaube, da denkt man selten drüber nach. Und ich bin deswegen persönlich mal ein ganz großer Freund von Infrastruktur, weil ich mir denke, naja, ich mache dadurch keine Werbung, aber so wie Sie ja gerade schon gesagt haben, mit der Zufahrtsstraße, das wird wahrscheinlich genau das gleiche Thema sein,
ja.
Der Gast merkt das so an sich nicht, aber er wird auf jeden Fall weniger gestresst hierhin oder abfahren,
ja.
Weil einfach dieses Nadelöhr dann nicht mehr da ist.
Ja.
Aber es wäre schade um das Nadelöhr, ehrlich gesagt, ich finde das irgendwie schon so bezeichnend für den Park irgendwie.
Also ich sage mal so, wenn wir draußen dann mal die Ferienhäuser haben in der Zukunft und der Busparkplatz soll auch da vorm Tunnel bleiben, also als Fußgänger bleibt der Tunnel immer noch. Also
sehr gut.
Also wer darauf Wert legt, kann immer noch gerne da durchgehen.
Könnte man so als historischen.
Aber es gibt auch Leute, die sich tatsächlich nicht durchtrauen und vorm Tunnel stehen auch heute wieder habe ich gerade vorhin gesehen, auch wieder einige PKWs, die locker durchgepasst haben,
ja,
und trotzdem draußen stehen geblieben sind. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Manche denken ja auch, dass es drinnen Parkgebühr kostet oder parken sie lieber draußen und wundern sich dann, dass es drinnen keine Parkgebühr kostet und dass sie auch näher hätten ranfahren können. Aber ich glaube, es sind auch welche dabei, die sich nicht durch den Tunnel trauen.
Ja. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja doch schon, also genau ein PKW breit, der Tunnel, ja, und der ist auch nicht sehr hoch. Also, ja, recognizable.
Also eines dieser Postfahrzeuge, die es ja gibt, diese Elektropostfahrzeuge mit, ja, diesem hohen Aufbau, der hat auch schon mal versucht, da durchzufahren.
Versucht?
Ja, das war eine studentische Aushilfskraft, weil der Standardpostbote Urlaub hatte und der ist dann da durchgefahren. Das heißt, das Fahrzeug ist auch durchgekommen, bloß der gesamte Aufbau, der hat noch vor dem Tunnel gestanden. Also.
Ja, da war es dann mit der Post gewesen an dem Tag.
Das war es dann. Und wir hatten ein bisschen Sorgen, aber unsere Leute haben ihn dann herausgezogen. Es war auch gerade so eine Zeit, wo die Kunden noch kamen. Nicht?
Ja.
Oh, das wäre sehr, sehr unglücklich gewesen, ja, wenn er da so richtig noch ein paar Stunden festgesteckt hätte. Aber das ging dann noch.
Das sind, glaube ich, auch nur Geschichten, die kann man in der Branche erzählen. Also ich glaube, es gibt keine andere Branche, die so wirre und absurde Probleme hat, wie wir das manchmal haben in den,
ja,
Parks.
Ja, das ist so, ja.
Was sind denn so, wenn Sie jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, ohne jetzt vielleicht wirklich an die Pläne in der Schublade zu denken, wo sehen Sie so die nächsten größten Herausforderungen, die Sie für sich sehen, vielleicht aber auch für die Branche, die sich vielleicht noch ergeben könnten? Ich meine, wir haben ja das Thema Kräftemangel, das Thema Energie, ist es immer mal wieder ein Thema, mal immer wieder nicht. Also es gibt ja immer viele Wörter, die so im ja, Kosmos herumschwirren.
Ja, aber das ist im Grunde das, was Sie ansprechen, das ist schon das, was in Zukunft sicherlich ein Problem sein wird. Das ist einmal natürlich die Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter zu halten. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Die Energiekosten spielen bei uns auch eine große Rolle. Das Refting zum Beispiel verbraucht ja sehr viel Strom. Und man achtet darauf, auch jetzt, wenn man natürlich neue Fahrgeschäfte kauft, schon so ein bisschen, wie der Energieverbrauch ist. Ja. Man achtet ein bisschen drauf, ob das ein Mitarbeiter macht oder ob das auch vielleicht zwei Mitarbeiter machen müssen. Und man achtet natürlich auch drauf, wie hoch ist der voraussichtliche Wartungsaufwand? Mhm. Ist das von dem jetzigen Stamm noch zu stemmen oder braucht man dann wieder dort noch zusätzliches Personal? Das ist natürlich, das spielt dabei natürlich ein bisschen eine Rolle. Was war sicherlich nie, was hatten wir ja vorhin, ich glaube, ja, hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen. Also für mich muss an einem Fahrgeschäft schon ein Mitarbeiter stehen.
Ja.
Man kann einen Spielplatz bauen, natürlich einen schönen, tollen Spielplatz. Da muss nicht jetzt permanent einer stehen. Aber irgendwas, was sich im weitesten Sinne bewegt, da sollte schon ein Mitarbeiter sein. Und wenn an schwachen Tagen ein Mitarbeiter mal zwei bedient, gut. Aber er muss zumindest die Zeit und die Möglichkeit haben, auf beide zu achten.
Das ist natürlich, wenn man sich jetzt dann mit diesen Gedanken auf die Zukunft festlegt, ist man dann eingeschränkt, wenn man sagt, ich habe sowieso die Personal- und Energieprobleme, oder ist man eher eingeschränkt dadurch, dass man sich vielleicht auch das Gelände anguckt und sagt, okay, ich habe auch nur noch gewissen Platz zur Verfügung, an dem passt nur X und Y hin.
Ja, also wir haben so ein bisschen vorgesorgt mit Grundstücken und so. Also Platz hätten okay, wir schon noch. Es ist nur so, wie wir jetzt ja gerade die Erfahrung machen mit den Bebauungsplänen. Das dauert natürlich in Deutschland alles sehr, sehr lange.
Ja.
Das heißt, und da wir jetzt bis jetzt uns noch nicht für einen neuen Bereich für Fahrgeschäfte noch nicht um einen Bebauungsplan gekümmert haben, und wenn ich jetzt sehe, dass schon die Zufahrtsstraße dann bald sicherlich 4 Jahre gedauert hat,
ja,
bis die so weit sind und die Ferienhäuser noch länger, dann wahrscheinlich. Also wenn sie jetzt bis Ende des Jahres nicht fertig werden, ist es tatsächlich ja so weit dann. Gut, das ist dann so, im Park selbst haben wir noch so, sind wir mal durchgegangen letztens, noch so 7, 8 Standorte für so mittelgroße Fahrgeschäfte.
Ja.
Da macht man sich dann aber schon wieder eher ein Thema, passt es zu dem Bereich, zu dem Thema oder mehr als um den Platz an sich. Aber dann in Zukunft müssen wir sicherlich, da wird sich ja einiges ändern, wir kriegen noch Parkplätze auf der anderen Seite des Parks. Dass wir dann hier den Parkplatzbereich hier innen noch für Fahrgeschäfte mal irgendwann nutzen wollen und werden.
Ja, aber das klingt ja schon sehr vorausschauend gedacht, aber in 4 Jahren, wenn so ein Plan da liegt, da kann auch viel passieren.
Ja, ja. Ja, aber man muss dann eben schon, irgendwann muss man natürlich damit anfangen.
Klar.
Sich das,
Wenn man zögert, dann dauert es halt noch länger.
Dann dauert es noch länger, ja.
Und jetzt nochmal eine persönliche Frage an Sie, Herr Ratzke. Mhm. Sie sind jetzt ja mit der Familie hier in den Park reingeboren worden. Sie haben den Park von Grund auf kennengelernt. Sie sind jetzt selber hier am großen Hebel. Mhm. Wenn Sie so auf Ihre Zeit so zurückblicken, nehmen Sie irgendein großes Learning mit, wo Sie sagen, das hat mir sehr viel über die Branche beigebracht, über den Park, über mein eigenes Wesen vielleicht, wo Sie hier ein ganz großes Lernen mitgenommen haben?
Ich weiß nicht, ob das ein Lernen ist, aber ich habe von eigentlich schon immer das, wie soll ich sagen, also es ist ganz wichtig, dass die Kunden sich wohlfühlen und wirklich Spaß haben. Und das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das macht einem selbst auch Freude und das sage ich mal, das spornt einen auch an, weiterzumachen und sich weiterzuarbeiten daran. Und das ist auch so, es ist auch interessant, was für Menschen man kennenlernt, ganz ehrlich. Also wirklich, sehr interessant.
Das lassen wir einfach mal unkommentiert stehen. Ja. Aber da kann ich nur laut nicken. Und ich kann euch da draußen nur ans Herz legen, wenn ihr noch keinen Grund habt, in der Nähe von Hameln mal einen Freizeitpark zu besuchen oder hinzureisen, fahrt mal hin. Hameln ist ganz hübsch anzuschauen und nur eine halbe Stunde Autofahrt entfernt ist das Rastiland mit vielen sehr einzigartigen Attraktionen. Ich finde, allein die Piratenthemenfahrt, wenn man die fährt, denke ich mir so, das kann ja kein deutscher Freizeitpark haben. Das ist so eine süße, kleine, doch sehr aufregende Attraktion. Hier sind so viele spannende Dinge. Kommt vorbei und wenn ihr nicht wisst, wo der Park liegt und was der Park ist, dann gibt es einmal weitere Informationen in den Shownotes. Und Herr Ratzke, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und ich wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg hier mit dem Rastiland.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und vor allen Dingen viel Erfolg mit den Ämtern.
Danke, danke.
Und so schnell ist eine gute Stunde über eine Stunde vorbei und das war ein wirklich sehr, sehr schönes und offenes Gespräch und wir haben uns danach auch nochmal ein paar Kleinigkeiten gerade in den Hallen angeguckt, was ich total spannend fand und wie Herr Ratzke auch gesagt hat, dass man irgendwann auch den Need dafür gesehen hat, eine zweite Halle zu bauen und einfach diesen Mut zu haben, das zu tun, das fand ich wirklich super und langfristig werden wir uns gerade mit so wetterunabhängigen Attraktionen, glaube ich, mehr beschäftigen, als wir das mal angenommen haben. Aber ich möchte natürlich hier nochmal an der Stelle das große Danke ausrichten an Herrn Ratzke und natürlich an Jakob, die mich da an dem Tag begleitet haben. Und ich würde sagen, wenn ihr noch nie im Rastiland gewesen seid, es ist wirklich eine witzige Erfahrung. Es ist ein ganz interessanter Park mit einem sehr speziellen eigenen Flair, den ich wirklich sehr schön finde. Und man hat ja auch gehört, dass der Park selber noch an sich arbeitet und noch viel zu tun ist. Und man jetzt auch gerade mit den neuen Attraktionen hier eine neue Offensive gestartet hat. Also es wird noch einiges im Rastiland passieren. Rastiland befindet sich am Rande Ostwestfalens, also schon in Niedersachsen tatsächlich. Es ist vom Ruhrgebiet aus tatsächlich eine etwas längere Reise, aber wenn ihr mal dort seid, zum Beispiel in der Nähe Hannover oder Bielefeld, dann ist Rastiland wirklich nur Katzensprung. Oder auch Hameln, wenn man sich mal die Rattenfängerstadt anschauen möchte, dann kann man da natürlich innerhalb von einer halben Stunde mit dem Auto rüberfahren. Ihr kennt das Prozedere, wenn es euch gefallen hat, gerne melden. Wenn es euch nicht gefallen haben sollte, auch gerne melden. Ich freue mich über jegliches Feedback über Instagram @hautofreizeit, gerne auch per E-Mail contact@stefanburian.com. Und wenn ihr mehr über mich und meine Dienstleistungen erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei www.stefanburian.com. Besten Dank fürs Zuhören, euch noch eine gute Fahrt, schöne Zeit und bis bald.